Gnade euch von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Ich bringe euch die Predigt heute Morgen aus dem 1. Korintherbrief aus Kapitel 1, die Verse 18 bis 29. Schlagt also gern mit mir auf, 1. Korinther Kapitel 1. Wir hören Gottes lebendiges Wort. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Weltzeit zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott durch die Torheit der Verkündigung, diejenigen zu retten, die glauben. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus, den Gekreuzigten. Den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus. Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Liebe Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, unterschätzte Mittel sind in der Geschichte keine Seltenheit gewesen. Ja, immer wieder haben Menschen das Unscheinbare, das augenscheinlich Schwache benutzt und damit großartige Dinge erreicht. Denken wir zum Beispiel an den Krieg um Troja. Ja, die Griechen haben es in 10 Jahren Belagerung nicht geschafft, die Stadt einzunehmen. Und dann kommt Odysseus auf diese großartige Idee. Ja, wenn unsere besten Waffen, wenn unsere stärksten Männer, ja, wenn unsere klügste Taktik nicht weiterkommen, ja, dann versuchen wir es doch einfach mal mit dem absurden Weg. Ja, warum nehmen wir nicht genau den Weg, der nach außen hin unterschätzt wird, der geradezu lächerlich wirkt? Vielleicht ist dieser Weg ja in Wirklichkeit der beste. So kommt er auf die Idee, den Trojanern ein Geschenk zu machen. Und wenn wir daran denken, dass die beiden im Krieg miteinander waren, ist das wirklich ein lächerliches Angebot. Aber es funktioniert. Das augenscheinlich Schwache, das Unterschätzte, genau das wird zur Stärke. Das merken die Trojaner bald. Denn durch dieses Holzpferd gewinnen die Griechen den Weg, den Krieg. Und ähnliche Vorkommnisse wie diesen Krieg um Troja finden wir auch in der Bibel. Ja, David und Goliath ist so ein Beispiel, wo David mit einer kleinen, unterschätzten Steinschleuder gegen einen schwer bewaffneten, starken Riesen kämpft. Jeder Soldat in ganz Israel sagt, David, ergibt keinen Sinn, ohne Schwert und ohne Schild gegen diesen besten Kämpfer der Feinde zu kämpfen. Aber trotzdem hilft diese Steinschleuder, obwohl sie unscheinbar wirkt, obwohl sie vermeintlich schwach ist und David gewinnt. Ja, das schwache Mittel wird zum starken Mittel, das unterschätzte Mittel offenbart seine ganze Kraft. Und mit solchen unterschätzten Mitteln baut Gott auch seine Gemeinde. Davon lesen wir gerade hier im 1. Korintherbrief. Und deshalb lautet das Thema der Predigt heute Morgen, Gott baut seine Gemeinde mit unterschätzten Mitteln. Das tut er aus 3 Gründen. Zum einen, damit seine Weisheit sichtbar wird. Zum zweiten, damit du glaubst. Und zum dritten, damit seine Ehre groß wird. Wenn wir mal hier das normale Gemeindeleben in Würgendorf anschauen, da merken wir recht schnell, dieses Gemeindeleben ist ziemlich normal. Ja, es passiert hier in der Regel nichts Außergewöhnliches. Am Sonntagmorgen feiern wir gemeinsam Gottesdienst und der besteht zum großen Teil aus der Predigt. Dann haben wir noch am Donnerstag die Bibelstunde gemeinsam, aber auch das ist nicht wirklich was Besonderes. Und in dieser Normalität werden wir schnell blind für Gottes Wirken in der Gemeinde. Wir vergessen vor lauter Normalität, dass Gott seine Gemeinde durch diese Mittel baut. Ja, auch wenn wir in einer gewissen Weise Anteil daran haben, ist es nämlich Gott, der die Gemeinde baut, der in ihr wirkt, der sie zusammenstellt. Wir sind nur die Bauleute, die auf den Befehl des Baumeisters warten und ihn umsetzen. Ja, das sehen wir hier in diesem Abschnitt ganz konkret daran, dass immer wieder Gott als der Handelnde genannt wird. Vers 24, 27 und 28 wird uns gesagt, Gott hat sich sein Volk erwählt. Vers 20, er bestimmt, was Weisheit und was Torheit ist. Vers 18, es ist die Gotteskraft, die in der Verkündigung wirkt. Und trotzdem sind wir nicht unbeteiligt. Vers 23, wir verkündigen Christus. Gott benutzt bewusst Mittel, um seine Gemeinde zu bauen. Mittel, die aber auf den ersten Blick unscheinbar, ja geradezu lächerlich wirken. Warum benutzt er diese unterschätzten Mittel? Damit seine Weisheit sichtbar wird. Diese Verse, die wir hier gerade gelesen haben, sprechen vielleicht eine Erfahrung an, die du auch schon mal gemacht hast. Ja, Nicht-Christen reagieren auf die Verkündigung des Evangeliums nicht so, wie du es erhofft hast. Ja, du kennst die Situation wahrscheinlich aus deinem Leben. Du bist im Gespräch mit einem Freund, mit einem Arbeitskollegen, mit jemand aus der Familie, der nicht an Jesus glaubt. Ihr sprecht über alle möglichen Dinge, kommt irgendwie auf Jesus zu sprechen und du erklärst ihm die frohe Botschaft. Und anstatt, dass er oder sie dankbar reagiert, die Botschaft im Glauben annimmt, kommt nur Unverständnis entgegen. Ja, wie kann man sowas glauben? Das ist doch völlig absurd. Diese Reaktion, die uns immer wieder entgegenkommt, das ist keine Reaktion, die eine Reaktion des 21. Jahrhunderts ist. Nein, es ist eine Reaktion, die so alt ist wie die Botschaft selbst. Auch damals war es so, dass die Nichtchristen die Botschaft für absurd, dumm, lächerlich, unglaubwürdig hielten. Vers 22 sagt uns das sehr deutlich. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen. Ja, die Juden wollten Spektakel, ein göttliches Zeichen. Ja, schließlich warteten sie ja seit 100 Jahren auf den Messias. Und in ihrer Vorstellung war dieser Messias eben ein mächtiger König. Jemand, der sie von der Besatzung der Römer befreien würde. Ein starker Feldherr, der die Kriege führen und auch gewinnen würde. Der Messias war in ihrer Vorstellung eine mächtige, eine bedeutende Person. Und man würde dieser Person diese Bedeutung auch von Weitem ansehen. Der Messias war in der Vorstellung der Juden ein sichtbares, ein deutliches Wunder Gottes. Man würde, so dachten sie, an ihm Gottes ganze Kraft ganz deutlich sehen. Jeder würde sofort sehen, ja, das ist der Retter, auf den wir so lang gewartet haben. Das Problem nur, der Messias kam nicht so, wie die Juden es erwartet haben. Er kam nicht als König im Palast. Er wurde im Stall geboren. Er hat nicht mit militärischer Kraft gekämpft. Er hat kein irdisches Reich aufgebaut. Ja, er tat viele Wunder. Und besonders ein großes Wunder, an das wir an Ostern denken. Aber bei diesem Wunder stirbt der Messias, bevor er am dritten Tag von den Toten aufersteht. Das klingt alles super spektakulär, aber das passt so gar nicht in die Vorstellungen der damaligen Juden. Sie wollten Spektakel. Ein Spektakel nach eigenen menschlichen Vorstellungen. Und die Griechen, sie forderten Weisheit. Man könnte auch sagen, dass sie eine atemberaubende Logik wollten. Sie wollten was Neues lernen, weil schließlich waren sie doch genau dafür bekannt. Ja, die Griechen, das sind doch die Denker, die Erfinder, die Leute, auf die noch heute viele mathematische Erkenntnisse zurückgehen. Die Menschen, die für ihre Philosophen bekannt sind, die ganz vorne dabei waren am Puls der Zeit. Ja, dann, wenn es um die wichtigen Fragen des Lebens ging, dann hatten sie Antworten parat, weil sie wirklich Bescheid wussten. Und dann kommt ein Zimmermann, irgendwo aus Israel, stirbt an einem Kreuz Und ihr erzählt mir, das ist was Besonderes? Das ist doch viel zu einfach. Das ist viel zu simpel. Die Griechen wollten logische Argumente. Die Juden wollten Spektakel. Und was sie beide verbindet, ist ihre vermeintliche Weisheit. Und diese Weisheit zeigt sich auf unterschiedliche Arten, aber dasselbe Denken steckt dahinter. Die Haltung, die wir auch heute noch oft finden, ich weiß selber Bescheid, ich brauche Gott nicht. Aber diese Weisheit, dieser Verstand, der ist nur oberflächlich. Es klingt gut, es sieht gut aus, aber es ist nicht gut. Es ist keine Weisheit, die Bestand hat. Vielleicht kennst du die Aussage, das ist nicht gut gealtert. Na, jemand trifft eine Prognose über die Zukunft, zum Beispiel wie der Werbespruch der Titanic, die Titanic ist unsinkbar. Und zurückblickend schauen wir dann auf das Ereignis, das vorausgesagt wurde, und wir stellen recht schnell fest, gerade bei der Titanic, diese Prognose ist nicht eingetroffen. Diese Aussage ist nicht gut gealtert, weil die Titanic eben untergegangen ist, gerade bei der ersten Fahrt. Sie war nicht unsinkbar. Als die Person diesen Werbespruch erfunden hat, da klang er ziemlich gut. Ja, es ist ein modernes Schiff. Die Argumente sind schlüssig. Warum sollte dieses Schiff untergehen? Aber die Realität hat eben das Gegenteil bewiesen. Und genau so ist es mit unserer menschlichen Weisheit. Auf den ersten Blick sieht sie gut aus. Ja, die Argumente der Griechen, die scheinen zu überzeugen. Das Spektakel, auf das die Juden warten, das hat vielversprechenden Charakter. Und dann kommt mit Vers 20 die Realität. Wo ist der Weise? Wo ist der Schriftgelehrte? Wo ist der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Hat nicht Gott ihre scheinbare Weisheit entlarvt? Wir Menschen, wir denken immer wieder, dass wir weise, verständig und gebildet sind. Wir denken viel zu oft, dass wir den Dreh raus haben, dass wir endlich wissen, wie das Leben funktioniert. Aber am Ende ist genau diese Weisheit das Problem. Ja, unsere Weisheit ist eben keine Weisheit. Sie ist pure Torheit. Und diese vermeintliche Weisheit versperrt auch unseren Blick auf Gott. Vers 21. Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte. Unsere falschen Vorstellungen, unsere Möchtegern-Weisheit hält uns von Gott ab. Und deshalb unterschätzen wir seine Mittel, deshalb unterschätzen wir sein Evangelium. Das ist heute nicht anders als damals. Heute erwarten die Menschen vielleicht nicht das große Spektakel. Sie sind vielleicht auch nicht auf der Suche nach der neuen philosophischen Logik. Aber auch heute ist vermeintliche Weisheit das, was den Blick auf Gott versperrt. Man glaubt der Wissenschaft. Ja, all die Ergebnisse der Wissenschaft sind autoritativ. Wie könnte man da an so ein primitives Weltbild glauben, wie es die Bibel lehrt? Oder man ist auf sein Reichtum, seine Karriere fokussiert. Und da hat eben Gott keinen Platz. Warum brauche ich Gott? Mir geht's doch gut. Wieder andere stellen vielleicht ihr Gefühl in den Mittelpunkt und sagen, naja, ich mache eben das, was mich glücklich macht. Damit, wo es mir gut geht, das ist das Richtige. Ich brauche keinen Gott, der mir sagt, was richtig oder falsch ist. Unsere Gesellschaft ist nicht arg viel anders als die Griechen und Juden damals. Die Torheit bei uns ist die gleiche. Sie drückt sich nur anders aus. Aber auch wir, die wir zur Gemeinde gehören, auch wir haben falsche Erwartungen. Auch wir treten oft mit falschen Erwartungen an Gottes Botschaft heran. Ja, vielleicht denkst du, wenn du ehrlich bist, manchmal, naja, heute will ich einen Gottesdienst, der mich unterhält, der nicht langweilig ist. Heute hätte ich gerne eine Botschaft, die mich nicht herausfordert, die mich nicht mit meinen Sünden konfrontiert. Heute will ich eine bequeme Botschaft, die mich in meiner Komfortzone lässt, die nicht verlangt, dass ich was Anstrengendes tun muss. Wir wünschen uns viel zu oft auch eine Botschaft, die uns in diesen falschen menschlichen Weisheiten verharren lässt. Aber genau das tut eben das Evangelium nicht, weil Gottes Wort nicht immer bequem ist. Gottes Wort zeigt dir deine Sünden auf. Gottes Wort ruft dich zur Buße auf, ob du das erwartet hast oder nicht und ob du das willst oder nicht. Gottes Wort zeigt dir manchmal die knallharte Realität auf. Es zeigt dir oft genau das, was du nicht wahrnehmen willst. Egal wie unglaubwürdig, wie unterschätzt Gottes Wort aussehen mag, es ist nichts als die Wahrheit. Ja, das Wort vom Kreuz, das mag vielleicht auf den ersten Blick wie ein Verlust aussehen, weil der Sohn Gottes dort am Kreuz stirbt. Weil der Messias, der kam, um uns zu helfen, selbst Hilfe braucht. Aber er braucht eben keine Hilfe, weil er am Kreuz seinen größten Triumph einfährt. Er braucht keine Hilfe, weil Gott selbst am Kreuz den Tod besiegt und weil er nach 3 Tagen auferstand. Ja, als die Griechen dieses meterhohe Holzpferd vor der Stadtmauer von Troja zurückließen, da machten sie sich auf und versteckten sich. Ja, alles sollte so ausschauen, als würden sie nach 10 Jahren langer Belagerung aufgeben. Das ist eine Niederlage. Griechen haben verloren. Aber dem war eben nicht so. Ihr Plan ging auf. Die Trojaner zogen dieses große Holzpferd in ihre Stadt hinein, schlossen die Tore und feierten den Sieg. Was machten die Griechen? Sie kletterten aus diesem Holzpferd, öffneten die Tore in der Nacht und die Griechen nahmen Troja ein. Genau so ist es mit dem Kreuz. Auf den ersten Blick sieht es nach Kapitulation aus. Jesus hängt am Kreuz, Ende der Geschichte. Aber es ist nicht das Ende. Denn das Wort vom Kreuz wird zum Triumph vom Kreuz. Es zeigt die volle Weisheit Gottes. Deshalb gilt für uns heute, wie für Paulus damals, Vers 23. Wir verkündigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Ja, für unsere nicht-christlichen Menschen ist das Evangelium keine gute Nachricht, sondern ein Ärgernis, eine Torheit. Ja, wer nicht an das Evangelium glaubt, für den ist es keine gute Nachricht. In den Ohren der Nicht-Christen klingt das Evangelium dumm und unattraktiv und langweilig. Der Tod am Kreuz klingt wie eine Niederlage. Aber wenn wir genau hinsehen, dann sehen wir eben, dass das Urteil dieser Menschen falsch ist. Was dumm, unattraktiv und lächerlich aussieht, ist wirklich stark und mächtig. Und deshalb können wir da stehen und mit Paulus Vers 18 bekennen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist das Wort vom Kreuz eine Gotteskraft. Das Wort vom Kreuz ist unser kraftvoller Triumph. Ein Triumph, der Gottes ganze Kraft und seine ganze Weisheit zeigt. Der Abschnitt hier, den wir eben gelesen haben, macht aber noch mehr als das. Denn uns wird deutlich gemacht, dass nicht nur der Inhalt unserer Botschaft, sondern eben auch die Art und Weise der Verkündigung Anstoß erregt. Ja, gerade im Kontrast zu dieser hochkomplexen Logik der Griechen und dem Spektakel der Juden ist die Verkündigung von Worten nichts. Sie ist dem nicht gewachsen. Es ist die Torheit der Verkündigung, wie es Vers 21 nennt. Ja, gemeint ist damit nicht, dass die Torheit in Gottes Perspektive dumm ist, die Verkündigung dumm ist, sondern aus menschlicher Perspektive. Wieder ein Beispiel, wie Gottes Mittel unterschätzt wird. Gott wählt ein einfaches, ein unscheinbares Mittel, das seine Weisheit offenbar machen soll. Ein Mittel, das auch in unserer Gesellschaft immer weiter an Bedeutung verliert, das immer weniger wertgeschätzt wird. In unserer Gesellschaft werden Bilder und Videos immer zentraler. Das Wort, die Verkündigung, verliert an Bedeutung. Denn heute ist es für viele Menschen eine Überwindung, ein Video anzuschauen, das mehr als 10 Minuten dauert. Wir wollen immer was Neues, was noch Außergewöhnlicheres, etwas, das noch cooler und interessanter ist. Und klar, da kann eine Predigt von 40 Minuten nicht mithalten. Die Verkündigung von Gottes Wort ist nicht so interessant wie viele anderen Medien. Und wenn wir heutzutage viele Leute erreichen wollen, dann baut man eigentlich nicht auf 40 Minuten Predigten, sondern auf kurze, knackige YouTube-Videos. Wer eine große Zuhörerschaft will, der bespielt nicht die Kirchen am Sonntagmorgen, sondern die sozialen Medien. Und leider versuchen wir Christen uns viel zu oft genau daran anzupassen. Wir kürzen unsere Gottesdienste und unsere Predigten, passen uns an die Entwicklung der Kultur an und lassen uns von dem Gedanken leiten, Wie erreichen wir durch unsere Gottesdienste am meisten Menschen? Ja, wir richten uns auf die Akzeptanz von außen aus. Wir fügen spannende Teile in den Gottesdienst ein, die dazu führen sollen, dass viele Menschen kommen. Ich habe einmal von einem Christen gehört, der sein Zeugnis erzählt hat, und als er dann zum ersten Gottesdienstbesuch kam, zu dem eine Arbeitskollegin eingeladen hat, wurde er danach gefragt, wie er den ersten Gottesdienst fand. Und sein Fazit war damals: nettes Konzert. Die Musikrichtung ist aber nicht ganz meine. Was ein trauriges Zeugnis. Ja, der Gottesdienst ist doch nicht dazu da, unsere kulturellen Ansprüche zu erfüllen, zu befriedigen. Es ist kein Konzert am Sonntagmorgen, zu dem man hingeht, um sich berieseln zu lassen. Es ist die Anbetung des einzig wahren Gottes. Es ist Gottes Mittel, um uns zuzurüsten, um seine Gemeinde zu bauen. Ja, unser Singen, unser Beten, unsere Predigt, all diese Dinge sind nicht dazu da, um unsere scheinbare Weisheit und Stärke zu präsentieren. Der Gottesdienst ist nicht dazu da, um unterhaltsam zu sein. Und damit meine ich nicht, dass wir extra langweilig predigen müssen. Nein, im Gegenteil. Eine Predigt darf spannend sein, sie darf mitreißend sein, sie soll die Zuhörer treffen. Aber selbst ein spannender, langer Vortrag ist eben nicht das Mittel, was die Leute interessant und attraktiv finden. Das Wort Gottes ist ein unscheinbares Mittel, das doch kraftvoll ist. Auch dann, wenn es langweilig wirkt. Denn Gott ist es, der den Glauben in den Menschen wirken muss. Und er ist es auch, der sein Mittel dafür bestimmt. Ja, das Mittel, das sich Gott ausgewählt hat, um seine Gemeinde zu bauen, das ist das Wort, ob es die Menschen beeindruckt oder nicht. Es ist sein Mittel, das Gott benutzt, um Herzen zu verändern. Es ist das Mittel, durch das sein Heiliger Geist wirkt. Wenn wir bekennen, dass Gott es ist, der das Herz der Menschen verändern muss, dann müssen wir gleichzeitig auch bekennen, dass er das Mittel dazu auswählt. Sehen wir, was passiert, wenn wir unsere eigene Weisheit hochhalten? Siehst du, was passiert, wenn du auf deine eigenen Wünsche hoffst? Wenn du taub wirst für Gottes Wort? Wenn du sein Wort ignorierst? Gott hat sein Wort als Mittel nicht deshalb ausgewählt, dass du gelangweilt wirst. Er hat sein Wort nicht als Mittel auserwählt, weil es nicht anders gegangen wäre. Er hat sein Wort erwählt, damit deine vermeintliche Weisheit durch das Unscheinbare zerstört wird. Damit dein Herz durch sein Wort aufgebrochen wird. Oder um es anders zu sagen, damit sein Geist in dir wirkt und damit du an ihn glaubst. Das ist der zweite Grund, warum Gott seine Gemeinde mit unscheinbaren Mitteln wirkt. Gott nutzt unscheinbare Mittel, damit Menschen zum Glauben kommen. Das ist hier klar geworden. Das Argument ist deutlich. Der Inhalt der Botschaft ist genau das, was die Menschen nicht erwartet haben. Die Art und Weise der Botschaft ist noch viel weniger attraktiv als ihr Inhalt. Und dann kommt in Vers 26 der Höhepunkt des Arguments. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt. Der beste Beweis, dass Gott seine Gemeinde mit unterschätzten, mit geradezu lächerlichen Mitteln wirkt, bist du. Ja, jeder Korinther, dem das Argument bis hierhin nicht deutlich wurde, wacht spätestens jetzt auf. Ja, uns wird hier vor Augen gemalt, wer diese Korinther sind. Sie sind nicht weise, nicht mächtig und nicht vornehm. Vers 26. Vers 27, sie sind schwach. Vers 28, sie sind unedel und verachtet. Ja, all das, was vor den Menschen gut ankommt, gilt für die Gemeinde in Korinth und ihre Mitglieder nicht. Das ist nicht nur in Korinth der Fall. In der gesamten Geschichte mit Gottes Volk sehen wir genau das. Gott erwählt sich ganz oft das vermeintlich Schwache. Er schreibt seine Geschichte ganz oft mit den Menschen, von denen es niemand erwarten würde. Ja, schauen wir ins Alte Testament, dann sehen wir das an so vielen Stellen. Er erwählt Jakob und nicht Esau, obwohl Esau älter und stärker ist. Gott erwählt den jüngsten Sohn von Isai, David, macht ihn zum König, obwohl David nichts Besonderes geleistet hat, schwächer ist als seine ganzen Brüder. Er war nur ein kleiner Hirte, er war jung, er war unerfahren. Oder denken wir an die Geschichte aus dem Richterbuch, als Gott seine Armee ausdünnt. Er schickt alle nach Hause bis auf 300 Mann. Und aus menschlicher Sicht ist das eine Riesendummheit. Aber in seinem souveränen Plan war das genau das Richtige. Denn diese 300 Mann haben die Feinde Israels geschlagen. Und das, obwohl sie noch nicht mal zu den Waffen gegriffen haben. Gott erwählt sich in seiner Souveränität oft Menschen, die schwach, verachtet und eben nicht weise sind. Und wenn du dir jetzt denkst, ja, stimmt, viele Menschen im Alten Testament und gerade auch die in Korinth, die gehörten nicht zu den Schwachen, nicht zu den Weisen. Wenn du das denkst, dann sei dir gesagt, das ist heute nicht anders. Auch die Gemeinde heute ist nach den Maßstäben der Welt nichts Besonderes. Ja, wie oft belächelt die Welt uns Christen? Unser Glaube ist lächerlich. Er sei altmodisch, er sei naiv. Ja, auch wir sind nichts Besonderes. Und das sagt uns dieser Abschnitt aus dem 1. Korintherbrief hier ins Gesicht. Wir sind eine Truppe unbedeutender Menschen. Wir bilden eine Gemeinschaft, die lächerlich und unscheinbar ist. Eine Gemeinschaft, die komplett gegenkulturell ist. In unserer Gemeinde geht es anders als in der Kultur nicht um Geld, nicht um soziale Bildung, nicht um den Status. In der Gemeinde bist du willkommen, egal ob du reich bist oder arm, egal ob du gebildet bist oder nicht. Es geht darum, dass du deine Identität in Christus suchst, nicht darum, dass du sie mit irgendwelchen menschlichen Attributen aufbesserst. Nach außen wirkt das schwach. Unsere Gemeinschaft hier in der Gemeinde ist gegenkulturell. Sie ist nicht nur anders als in der Kultur, sondern sie ist gerade entgegengesetzt zu den Normen unserer Kultur. Hier trifft sich nicht das Nonplusultra der Gesellschaft. Hier trifft sich das, was nach außen schwach und unbedeutend scheint. Nach außen erweckt es diesen Schein. Aber eigentlich, das wird hier deutlich, haben wir die eigentliche Kraft. Ja, in Vers 26 und 27 sehen wir die Formulierungen, die Weisen nach dem Fleisch, das Törichte nach der Welt. Und das zeigt uns, Gottes Mittel sind scheinbar schwach, menschlich gesprochen schwach, aber in Gottes Augen haben sie die wahre Stärke. Denn er wirkt durch diese Mittel. Gott wirkt in seinen schwachen Gefäßen, damit diese ewiges Leben haben. Hier kommt unsere Stärke zum Vorschein, die Gott uns gibt. Gott hat uns erwählt, Gott hat uns gerechtfertigt, damit wir seine Kinder werden, damit wir zu ihm gehören, damit seine Stärke sichtbar wird. Wir waren auch mal so verblendet wie die Welt. Wir waren mal genauso wie diejenigen, die nach Weisheit und Spektakel gesucht haben. Auch wir haben Gott nicht gewollt, aber er hat uns gewollt. Er hat unsere Herzen verändert und empfänglich gemacht für seine Botschaft. Er hat uns seine Stärke, seine Macht, seine Schönheit und auch seine Liebe und Gnade vor Augen gemalt, damit wir glauben. Ja, Gott baut seine Gemeinde nicht, damit er glücklich wird. Gott baut die Gemeinde auch nicht, weil ohne die Gemeinde was fehlen würde, weil er nicht komplett wäre ohne die Gemeinde. Nein, Gott baut seine Gemeinde für sein Volk, für dich, damit du gerettet wirst. Er benutzt die Mittel, die diese starke Kraft haben, damit du verändert wirst, dass du die Veränderung erfährst, die du so nötig hast. Und er benutzt dich jetzt in der Gemeinde als sein Werkzeug, um die Gemeinde weiterzubauen. Ja, als Christen sind wir nicht berufen und gerettet, damit wir einfach da sitzen und zuschauen, sondern dass wir ihm dienen, dass wir als schwaches Teil seiner Gemeinde dazu benutzt werden, die Gemeinde weiter zu bauen, damit seine Kraft in deiner Schwachheit mächtig wird. Und auch wenn wir wenige sind, wenn die Welt um uns herum immer weniger von Gott wissen will, wenn wir Rückschläge erfahren haben, ja, auch dann gilt, dass Gottes Kraft in dir wirkt, weil du sein Mittel bist. Warum aber ist das so, dass Gott das scheinbar Schwache erwählt? Warum sucht sich Gott nicht einfach die Starken aus? Natürlich, er braucht sie nicht, weil es kommt ja auf seine Kraft an. Aber es gibt noch einen zweiten Grund. Vers 27 und 28. Um die Weisen zu Schanden zu machen, um das Starke zu Schanden zu machen, damit er zunichte mache, was etwas ist. Gott will das scheinbar Weise, das scheinbar Starke zunichte machen. Gott will diejenigen demütigen, die sich gegen ihn stellen, die ihn nicht erkennen, die nicht aus seiner Kraft leben. Er benutzt seine Kraft in seinen schwachen Mitteln und zeigt damit, dass er der Starke ist. Es sind nicht seine Mittel, die stark sind. Es sind nicht wir Christen, die stark sind. Nein, es ist Gottes Kraft. Vielleicht erinnerst du dich an den ersten Formel-1-Titel von Michael Schumacher. Er hat ihn nicht gewonnen, weil er im besten Auto saß. Er gewann ihn, weil seine fahrerische Leistung so gut war. Ja, wer mit Abstand im besten Auto sitzt, der gewinnt was ziemlich wahrscheinlich. Und wenn er gewinnt, dann ist das keine besonders große Leistung. Aber wenn man mit dem schlechtesten Mittel den größten Erfolg hat, dann demütigt man die anderen, die das bessere Mittel haben. Genau so ist es hier mit Gott. Ja, er ist in seiner Kraft allen anderen weit überlegen. Und er macht alles zunichte, weil die unterschätzten Mittel Gottes Kraft zeigen. Aber er demütigt eben nicht nur seine Feinde. Er demütigt auch uns, weil auch wir dadurch Gottes Kraft erst so wirklich verstehen. Weil wir erst so wirklich erkennen, es bin nicht ich, der Großes leistet. Es bin nicht ich, dem der Ruhm gebührt. Sondern Gott baut seine Gemeinde mit unscheinbaren, unterschätzten Mitteln, damit er, das ist der dritte Punkt, damit seine Ehre groß wird. Diese Aussage aus Vers 29, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme, diese Aussage ist nicht wirklich schwer zu bekennen. Ja, wie oft stellen wir uns in unseren Gebeten demütig unter Gott? Wie oft beten wir darum und bekennen, Herr, alles soll zu deiner Ehre geschehen? Wie oft zeigen wir uns demütig? Ja, ich glaube nicht, dass unser Problem darin liegt, dass wir das nicht wissen. Und unser Problem ist wahrscheinlich auch nicht so sehr, dass wir das nicht wollen. Nein, es ist so oft unser Wunsch. Und dieser Wunsch, der kommt auch oft von Herzen. Unser Problem ist es aber, dass wir es in der Praxis einfach viel zu oft nicht tun. Ja, wir wissen zwar, dass wir uns eigentlich gar nicht rühmen können, dass uns kein Ruhm zusteht, wir rühmen uns aber trotzdem. Wir wollen uns eigentlich gar nicht rühmen, tun es aber trotzdem und merken es oft nicht mal. Und gerade in Bezug auf die Gemeinde, auf den Dienst in der Gemeinde, sind dabei zwei Gefahren sehr groß. Ja, zum einen ist da die Gefahr, dass du deine eigene Ehre suchst, dass du den Dienst tust, damit du geehrt wirst. Und zum anderen besteht die Gefahr, dass du den Dienst so tust, dass er Menschen gefällt. Und diese beiden Gefahren, die sind sehr ähnlich und sie führen zu ähnlichem Verhalten. Und beide Verhaltensmuster haben eins gemeinsam. Sie nehmen Gott die Ehre und sie führen zu einem Verhalten, das den Menschen als Ziel hat und nicht Gott. Ja, wenn wir unsere Ehre suchen, dann stellen wir uns in den Mittelpunkt. Alles dreht sich um uns, um mein Können. Und dieses Problem, das trifft vor allem wahrscheinlich die Menschen, die in der Gemeinde oft im Mittelpunkt stehen. Ja, diejenigen, die Predigten halten, die Bibelstunden halten, diejenigen, die die Musik im Gottesdienst begleiten oder den Gottesdienst leisten. Und da kommt schnell der Gedanke auf, das habe ich heute schon echt gut gemacht. Die Musik heute war super, die Predigt habe ich gut gehalten. Schnell wird unser Dienst für die Gemeinde zur Wurzel unseres eigenen Stolzes. Wir vergessen, was die Kraftquelle für unseren Dienst ist. Wir vergessen den, dem wirklich alle Ehre gehört. Aber das gilt eben nicht nur für die Menschen, die im Mittelpunkt stehen. Es gilt für alle, die in der Gemeinde mitarbeiten. Ja, wie schnell werden wir stolz und wie schnell kommt bei uns manchmal der Gedanke hoch, na, wenn die Gemeinde mich nicht hätte, dann. Wenn ich mich nicht um das oder jenes kümmern würde, dann würde es niemand tun. Wenn ich nicht das oder jenes tun würde, dann könnte die Gemeinde einpacken. Wir alle stehen in der Gefahr, dass wir selbst den Ruhm beanspruchen, der uns nicht zusteht. Und auf der anderen Seite besteht die Gefahr, Gott zu entehren, indem das Urteil der Menschen über unseren Dienst so viel wichtiger ist als Gottes Urteil. Ja, wir schauen vielleicht auf die Menge an Nichtchristen, die durch unseren Gottesdienst angesprochen wird und definieren uns darüber. Wir sind auf die in der Gemeinde nicht auf Gott fokussiert, sondern auf Menschen. Wir wollen, dass die Gemeinde schnell wächst. Wir wollen den Menschen mehr gefallen als Gott. Das kann sich auch in unseren Herzen zeigen. Gerade dann, wenn wir geneigt sind, unsere Worte an das anzupassen, was die Menschen gern hören. Wenn wir manche Themen vielleicht komplett weglassen oder so formulieren, dass sie nicht wirklich abstoßend klingen. Und egal, welchen Dienst du in der Gemeinde übernimmst, egal, ob du im Mittelpunkt stehst oder eher am Rand, egal, ob dein Dienst von allen gesehen wird oder im Hintergrund passiert, auch du stehst in dieser Gefahr. Auch du bist ein potenzieller Dieb der Ehre Gottes. Und dieses Verhalten, das ist so absurd. Haben wir gerade nicht in der Schriftlesung gelesen, soll denn der Töpfer dem Ton gleich geachtet werden? Die offensichtliche Antwort ist nein. Aber genau das tun wir, wenn wir Gottes Ruhm für uns behalten. Du bist nicht der Starke, sondern Gott ist es. Ja, wir alle richten unser Herz im Dienst viel zu schnell auf die falschen Dinge und tun den Dienst aus den falschen Gründen. Und das Mittel der Verkündigung, das so unscheinbar wirkt, das auf den ersten Blick nicht wirklich geachtet wird, dieses Mittel hilft uns allen und bewahrt uns. Denn die einfache, schlichte Predigt von Gottes Wort bewahrt uns davor, Gott die Ehre zu rauben, weil sie deine Schwäche offenbart. Der schlichte Dienst in der Gemeinde, der wirklich nichts Besonderes ist, der auf keine außergewöhnlichen Dinge hofft oder baut, der gibt Gott die Ehre und nicht dir. Unsere Mittel, die Gott uns gegeben hat, sind in der Welt nicht akzeptiert. Sie gelten vor der Welt nichts. Und das macht sie so wunderbar, weil sie Gottes Weisheit offenbaren, weil sie seine starke Hand zeigen, die dich rettet, weil sie wirklich mächtig sind und weil Gott durch sie wirkt. Sie sind das Gegenteil von den Menschen, die hier in unserem Abschnitt immer wieder genannt werden. Diese Menschen scheinen stark und weise zu sein, sind es aber nicht. Gottes Mittel sind unscheinbar, sind aber wirklich stark. Gottes Mittel sind so unscheinbar, weil er deine Schwäche kennt, weil er ganz genau weiß, wie versucht du bist, deine Ehre zu suchen, selbst im Dienst für die Gemeinde oder gerade im Dienst für die Gemeinde. Er weiß um deine Versuchung. Er weiß um den Wunsch, den du immer wieder hast, vor der Welt als weise oder stark zu gelten. Und weil er deine Schwachheit kennt, hat er dir das Wort vom Kreuz gegeben. Und dieses Wort vom Kreuz, das würde jeder Christ bekennen. Ja, jeder Christ würde sagen, Christus ist das Zentrum unseres Glaubens. Es gibt nichts Wichtigeres als sein Tod am Kreuz, als seine Auferstehung, als seinen Sieg über den Tod. Dieses Wort vom Kreuz, das wir alle bekennen, es hat nicht nur die Kraft, dich zu retten, sondern es hat dich gerettet. Und es führt dir immer wieder die Größe und Herrlichkeit und Schönheit und Gnade Gottes vor Augen. Ja, dieses Wort vom Kreuz ist die Stärke Gottes, auch wenn es gleichzeitig als Schwäche, wie eine Schwäche aussieht. Ja, Gott wird am Kreuz schwach. Er nimmt die Sünde von dir auf sich. Er wird schwach gemacht, damit er dich rettet. Wie könnte bei so einer Botschaft das Mittel oder die Menschen, die verkündigen, stark sein? Ja, du glaubst an eine Botschaft, die ihren Höhepunkt darin hat, dass Jesus für dich schwachen Sünder schwach gemacht wird, dass er für dich Sünder deine Sünde auf sich nimmt. Du glaubst an eine Botschaft, die Gott alle Ehre gibt und die ihn verherrlicht. Diese Botschaft zeigt dir, welche Weisheit und Stärke wirklich zählt. Und diese Botschaft sichert dir zu, an dieser Weisheit darfst du durch den Glauben an Jesus Christus Anteil haben, weil du zu seiner Gemeinde gehörst. Amen.